Ich begrüße euch herzlich im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir wieder mal, also ihr habt ja schon länger angefangen, aber für mich ist es einer der ersten richtigen Gottesdienste wieder mal. Bisher hatte ich solche Gottesdienste, wo die Kirchlehrau war. Also ich war in Kirchlehrau, die Kirche war leer, aber ich hatte immerhin so 10-12 Leute vor mir. Und der Rest lief über Videoübertragung, das war auch ganz toll, aber es macht einfach doch einen Unterschied. Denn wo 2 oder 3 oder auch 20, 50, 80 zusammen sind, in Jesu Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute beisammen sind. Hans-Jörg hat schon eine sehr gute Einleitung gemacht, um mich vorzustellen. Mein Name ist Daniel Müller-Lutz, ich wohne in Schötz. Das ist im Luzerner Hinterland. Hat jemand eine Ahnung, war schon mal da? Ah, doch, nicht so ganz ab der Welt, okay. Region Zofingen aufgewachsen und ich kenne die Gegend einigermaßen. Und ich war früher bei Open Doors angestellt. In dieser Eigenschaft war ich auch mal hier, schon viele Jahre her. Und jetzt in Compassion. Ich bin kürzlich doppelter Großvater geworden. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ja, ein kleines Rätsel zu Beginn. In Matthäus 9, 36, da sehen wir, wie Jesus Kranke geheilt hat und gerade danach, also vorher sehen wir das, in 9, 36 steht er vor den Leuten und schaut sie an und er sagt, sie sind zerstreut wie Schafe ohne einen Hirten. Nun, wie reagiert er darauf? A, er verachtete sie. B, er ignorierte sie. C, er hatte herzliches Erbarmen. Welches stimmt? A? C. Wer ist für B? Wer ist für C? Ja gut, ich spreche zu einer Gemeinde, die die Bibel kennt. Das ist immer schön zu sehen. Ja, dieses Wort herzliches Erbarmen, wir haben es schon gehört, bedeutet auf Englisch Compassion, das ist der Name hier der Organisation. Und vor über 60 Jahren hat ein amerikanischer Prediger dieses herzliche Erbarmen gezeigt über koreanischen Waisenkindern, als er dort zu Besuch war und die Kinder lagen auf der Straße, sie starben vor Hunger, sie waren krank, niemand sorgte um sie und sie waren verloren. Er sorgte sich, er brachte Geld zusammen, auch von zu Hause, ein paar hundert Dollar und begann diese Kinder zu unterstützen. Und daraus ist im Jahre der Zeit nun eine Arbeit gewachsen, die weltweit in 25 Ländern Kinder aus der Armut befreit im Namen Jesu. Für Compassion steht ganz klar im Zentrum, dass Jesus der Wichtigste ist. Finanzielle und materielle Hilfe allein sind zwar gut und wichtig und können auch gewisse Veränderungen bringen, aber Armut bedeutet eben mehr als nur Mangel an Dingen. Armut bedeutet auch, dass man chancenlos ist, dass man von anderen abhängig ist, dass man wertlos ist oder sich zumindest fühlt und vor allem, dass man hoffnungslos ist. Und hier kommt die christliche Botschaft herein. Hoffnung ist stärker als Armut. Wo kriegen wir diese Hoffnung her, wenn nicht in Christus, der gesagt hat, oder Paulus hat es geschrieben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Hoffnung haben wir und können Sie diesen Menschen, diesen Kindern weitergeben und das verändert ihr Leben nachhaltig. Denn dann können sie auch mit den Ressourcen, die sie sonst bekommen, richtig umgehen und ihr Leben auf guten Kurs bringen. Und diese Hoffnung gibt es nur in Jesus. Unsere Mission ist es, Kinder im Blickpunkt zu haben und sie aus extremer Armut zu befreien. Wir sprechen von 385 Millionen Kindern weltweit im globalen Süden, die nicht jeden Tag eine Mahlzeit haben. Ein großer Teil hat zumindest einen Elternteil oder irgendeinen Fürsorger, um den Kindern zu helfen und das Überleben zu sichern. Aber viele Kinder haben niemanden und sind völlig auf sich allein angewiesen. Alle sind aber Kinder, die Jesus von Herzen liebt. Und er will jedem Einzelnen eine gute Zukunft und eine Hoffnung geben, eine Zuversicht. Er liebt diese Kinder. Bei Jesus haben Kinder einen sehr hohen Stellenwert und ja, sie dienen ja sogar uns als Vorbilder. Das ist ziemlich demütigend, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und als dritten Punkt, Gemeinden als Partner, wir können nicht funktionieren, wenn wir nicht global zusammenarbeiten würden. Wir haben ein Netzwerk von 42 Ländern weltweit und dort haben wir Partnergemeinden. Und in diesen Partnerländern, die Partnergemeinden, die führen quasi einen Kinderdienst der Gemeinde durch. Und das ist dann unter der Organisation von Compassion. Das sind keine Waisenhäuser, sondern das sind Kinderzentren. Die Kinder wohnen also irgendwo zu Hause und kommen mindestens einmal, manchmal mehrmals pro Woche in dieses Zentrum und bekommen dort diese Unterstützung. Das heißt, es wird sichergestellt, dass sie Schulbildung bekommen, dass sie eine Schuluniform haben. Sie bekommen ärztliche Versorgung, sie bekommen Ernährung bei extremer Not auch für die ganze Familie. Sie bekommen Hilfeleistungen, auch für die ganze Familie. Da wird auch den Eltern zum Beispiel geholfen, dass man vielleicht eine Arbeitsstelle generieren kann. Oder es wird jemandem, das habe ich letzte Woche gelesen, eine Kühlbox gegeben, damit die Fische, die er fängt, dass er die auch in seinem Dorf verkaufen kann, dass die frisch bleiben, bis er sie im Dorf hat. Und solche kleinen Dinge, die aber das Leben total verändern für diese Menschen. Und die Kinder erhalten dort ein christlich geprägtes Umfeld und vor allem die Möglichkeit, Jesus Christus kennenzulernen. Und das gibt ihnen eine rundum Hoffnung, die sie aus der Armut herausholt und davon befreit, die ganze Familie. Die Unterstützung für diese Kinder, für diesen Dienst übernehmen die Länder, die grün angezeichnet sind, das sind die westlichen Partnerländer, die Paten bezahlen einen monatlichen Beitrag von 42 Franken für ein Kind und dann ist für dieses Kind und dessen Familie komplett gesorgt. Das ist so die Idee dahinter. Ich spiele gerade mit ganz offenen Karten. Für 1,40 Franken pro Tag kannst du so ein Kind aus der Armut befreien, und zwar nachhaltig. Die über 8.100 Compassion-Zentren oder Teams dieser Partnergemeinden kümmern sich so liebevoll um diese Kinder und dienen ihnen an Körper, Seele und Geist. Das ist, als wenn sie Christus dienen würden. Christus identifiziert sich ja mit den Armen. Habt ihr das schon irgendwo gehört? Ihr seid ja offenbar gute Bibelkenner. Wer hat das schon irgendwo gehört? Christus identifiziert sich mit den Armen. Eine Hand, zwei, ja. Doch ein paar. Wo steht das geschrieben? Richtig. Ja, also du kannst, ja klar, du weißt. Jetzt habe ich dich schon mal erst gesehen. Ja. Matthäus 25, und das ist ja inmitten der Endzeitreden Jesu, also gegen Ende eigentlich dieser Endzeitreden. Das Thema Endzeit hat ja seit kurzem wieder sehr an Aktualität gewonnen. Wir spüren alle die Auswirkungen von Covid-19. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ergangen ist wie mir, da gibt es immer wieder Leute, die fragen, du sag mal, hat diese Pandemie etwas mit der Endzeit zu tun? Kommt Jesus bald wieder? Und ja, man muss sich da schon etwas in die Materie hinein vertiefen. Und da sieht man schon, da wird von Seuchen gesprochen und alle diese Dinge. Aber wir hatten auch diverse in der Vergangenheit. Gut, ich will jetzt nicht auf diese Fragen eingehen, aber ich habe mich mit diesen Texten bewusst auseinandergesetzt und folgende Entdeckung gemacht. Worum, also zuerst mal kurz im Zusammenhang, worum geht es in den Endzeitreden Jesu? Jesus beantwortet einige Fragen seiner Jünger über die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann erklärt er, was da alles geschehen wird, zeigt ein paar Zeichen auf und ermahnt seine Jünger immer wieder zur Wachsamkeit. Und dann bringt er drei solche Gleichnisse Und in allen drei Gleichnissen geht es eigentlich um die eine und dieselbe Sache. Seid bereit, seid bereit, seid bereit, immer und immer wieder. Das ist so der Hauptstoßpunkt von Jesus in dieser ganzen Geschichte. Und dann zum Abschluss spricht Jesus über das große Endgericht. Der Abschluss der Weltzeit, das Finale. Alle Völker, alle Menschen, alle Nationen sind vor ihm versammelt. Und es ist ein einzigartiger Augenblick in der Weltgeschichte. Die gesamte Menschheit wartet gebannt, was der König jetzt sagen wird. Was wird Jesus sagen? Was ist das absolut Wichtigste für ihn, dass er an diesem Tag sagen wird? Gut, wir lesen mal Matthäus 25 von Vers 31 an. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sich voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Lasst euch nicht durcheinander bringen, in manchen Übersetzungen sind es Ziegen, spielt keine Rolle, die Tatsache der Unterscheidung ist hier wichtig. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und dann kommt ein Teil, der eigentlich, irgendwie nicht ganz reinpasst, aber doch. Da sagt Jesus, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihn die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen und haben dir zu trinken gegeben? Oder als Fremden und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann die ganze Umkehrsituation mit denen zu seiner Linken, die haben das alles nicht getan. Und Jesus sagt zu ihnen, was ihr für einen von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. Also zuerst mal müssen wir ganz klar abgrenzen. Um was geht es nicht? Es geht nicht um die Erlösung. Jesus sagt nicht, dass die Gutes tun, in den Himmel kommen. Und die das Gute nicht tun, nicht in den Himmel kommen, sondern verloren gehen. Sonst wäre ja sein stellvertretender Tod für uns alle einfach überflüssig gewesen. Nein, unsere Rettung basiert einzig und allein auf der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns zur Sünde wurde, damit wir schuldlos werden können. Gott wurde Mensch, damit die Menschen zu Gott kommen können. Ich denke, das ist uns allen klar, Römer 8, 23, der Mensch wird gerecht ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das Urteil wird in dem Moment gefällt, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und beginnen, ihm nachzufolgen. Wenn sie quasi ihm das Steuer ihres Lebensautos überlassen, sagen, so jetzt fährst du, ich sitze nebendran. Und das ist in dem Moment besiegelt, wenn wir Jesus unser Leben geben. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ein anderer Vers aus Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Ich glaube, das ist uns klar, oder ist es irgendjemandem nicht klar? Nein, ihr müsst keine Hand hochhalten. Aber ihr sprecht dann nachher mal mit einem Pastor von euch. Ja? Okay. Also das Urteil wird hier nicht in Frage gestellt. Es geht nicht um die Erlösung. Aber worum geht es dann? In seiner ganzen Rede geht es nur um eine einzige Sache. Jesus rühmt seine Gemeinde für ihren Dienst an den Armen. Aus dem erlösten Charakter eines Christen heraus fließt diese Großzügigkeit gegenüber den Armen. Aus einem unerlösten Charakter fließt das nicht heraus. Das ist quasi die Frucht am Baum, die man dann sieht. Uns vielleicht erscheint diese Aufzählung vielleicht eher nebensächlich. Also hat denn Jesus in diesem Moment nichts Wichtigeres zu sagen, als ihr habt den Armen gedient. Wir denken, die Wichtigen, das sind doch für Gott die, die einen riesigen Glauben haben, der Berge versetzt. Diejenigen, die die große Evangelisation durchführen und Tausende von Menschen in das Königreich hineinbringen. Die Großen im Reich Gottes sind doch die akkuraten Propheten, die wirkungsvollen Heilungsevangelisten, die einflussreichen Apostel, die klaren Lehrer, die fürsorglichen Seelsorger und die fesselnden Prediger. Und daneben führen wir so als Christen eher ein Normalo-Dasein und sind nicht wirklich erwähnenswert. Den einen oder anderen mag das so erscheinen. Aber Jesus lobt hier nicht die Dinge, die wir im Reich Gottes für großartig anschauen, sondern Jesus lobt die Dinge, die die kleinen Leute wie du und ich tun können. Also Entschuldigung, ich will niemand zum Nahe treten, ihr seid große Leute, tolle Leute, wichtig im Reich Gottes, aber uns Normalos hat der Herr, die braucht der Herr, um den Armen zu dienen. Dazu braucht es keine besondere Begabung. Dazu braucht es keine speziellen Möglichkeiten oder Ausbildungen. Das kann jeder von uns. Er rühmt die, die den Armen zu essen geben, die Durstigen zu trinken geben, den Fremden aufnehmen, die Nackten kleiden. Habt ihr mal schon Kleidersammlungen gemacht und das irgendwie AVC-Licht, die Mostenheim-K irgendwem weitergegeben? Wem auch immer. Ich glaube, das ist irgendwie normal geworden unter Christen. Nun, wenn wir keine Nackten bei uns auf der Straße haben, außer die, die das von sich selber aus wollen, in der Stadt vielleicht, bei uns auf dem Land weniger, dann machen wir es mit denen, die irgendwo weg sind und es gibt Organisationen, die sich um sie kümmern. Hey, ihr kleidet die Nackten, ihr helft den Armen, bereits auf diese Weise. Das ist doch nicht erwähnenswert, das ist doch irgendwie normal, oder? So nebensächlich uns diese Dinge erscheinen, so kostbar sind sie für den Herrn. Er sagt, was ihr einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Die andere Seite ist natürlich die, wenn du auf irgendeine Art arm und schwach bist heute, wenn du dich einfach schwach und verletzlich fühlst, dann nimm diese Stelle für dich. Jesus ist ganz nah bei dir, er identifiziert sich mit dir persönlich. Du bist ihm nicht egal, du bist ihm ganz wichtig. Aber wir sollen füreinander da sein. Jesus spricht hier nicht einen Auftritt am Sonntagmorgen an oder Smiley Face, hey, ich bin toller Christ, schaut mich an und am Montag tauchen wir wieder ab. Nein, er schaut auf dein Alltagsleben. Er sieht es, wenn du für das ältere Ehepaar einkaufen gehst, wenn du der Nachbarin in ihrer großen Not zuhörst, wenn du für den Freund betest, der krank ist, wenn du der arbeitslosen Familie von nebenan zwei Packungen Lasagne bringst. Er sieht das. Das ist Gottesdienst, das ist Dienst an Gott, an Jesus. Die schnell vergessenen kleinen Hilfeleistungen und Freundlichkeiten anderen gegenüber werden von uns zwar schnell vergessen, aber der König des Universums vergisst das niemals und wird dich am Ende aller Tage öffentlich dafür ehren. So ist unser Gott. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass Jesus von seinem Thron aus bei dieser Rede einzig über unseren Dienst an den Armen spricht. Ich weiß nicht, geht das irgendjemandem auch so? Hat Jesus nicht irgendwie Wichtigeres zu sagen? Aber die Tatsache, dass es mich erstaunt, zeigt mir auch, dass ich scheinbar immer noch nicht ganz begriffen habe, ich, der bei Compassion arbeite, wie sehr die Armen Jesus wirklich auf dem Herzen liegen. Das ist sein Hauptanliegen, das ist sein Herzschlag. Er hat eine tiefe Vorliebe für sie, sein Herz schlägt für die Armen. Wir sehen das überall in der Bibel, wie wichtig für Jesus die Armen sind. In seiner Antrittspredigt in Nazareth war es, Wir lesen das ja Lukas Kapitel 4, 18 folgende. Da steht Jesus auf, es wird ihm die Schriftrolle des Jesaja gegeben. Er sucht die Stelle und findet sie und liest laut vor: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt oder gesandt, gute Botschaft zu bringen. Wem? Den Armen. Jesus bringt als erstes gute Botschaft für die Armen. Das Thema ist überall präsent in der Bibel. Oder nehmen wir doch mal eine Stelle von Paulus, Erster Korinther 12. Da ist ja diese Aufzählung vom Leib Christi. Also die Gemeinde wird mit dem Leib Christi verglichen, oder? Ich habe da eine kleine Demonstration. Ich habe es mitgenommen. Hier, ein Schweizer Taschenmesser. Auf Schweizerdeutsch sagt man, das haut. Das schneidet, das ist scharf. Ich mache mal das auf. Ja, Klinge etwas putzen. Auf! Nein, keine Angst. Habe mich nicht geschnitten. Aber wenn es so wäre, dann würde jetzt hier das Blut tropfen. Entschuldigung, ich höre gerade auf damit. Und was würde geschehen? Mein linker Arm würde hoch. Mein linker Daumen würde auf den Zeigefinger drücken, um das Blut zu stillen. Meine Füße würden sich in Bewegung setzen. Richtung Türe, meine rechte Hand würde die Türe öffnen. Ich gehe raus, mein ganzer Körper macht mit. Ich gehe die Treppe hinunter, ich studiere, mein Hirn denkt, wo sind die Pflasterli? Mein Mund ruft, Schatzi, wo hast du Pflasterli? Keine Antwort, meine Ohren hören nichts. Sie sind zwar aktiv, aber hören nichts. Also meine Frau ist nicht da, muss ich selber suchen. Und so weiter, der ganze Körper ist involviert, bis dieses Pflasterli da drauf ist. Was ist geschehen? Der ganze Körper hat teilgenommen, um diesem armen kleinen Finger, also Zeigefinger, zu helfen. Und so ist es auch genau im Reich Gottes. Jeder, der ganze Leib hilft mit, damit es diesem einen verletzten Glied am Körper wieder gut geht. So funktioniert der Leib Jesu. Es sind nur die kranken Glieder am Körper, die nicht funktionieren. Oder die sind nur diejenigen, die irgendwie dysfunktional sind, die krank sind, die behindert sind, die Möglichkeiten nicht haben, da mitzuhelfen, damit dieser Finger wieder gesund wird. Möchtest du ein funktionierendes, gesundes Glied am Leib Jesu sein? Das größte Gebot ist, dass wir die Menschen und Gott lieben, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt und den Nächsten wie uns selbst. Der Größte unter den Jüngern Jesu ist derjenige, der am meisten dient. Wir sollen den Armen gegenüber barmherzig sein. Wir sollen den Bedürftigen nicht nur das Hemd geben, sondern auch den Mantel. Also es gibt noch so viele Bibelstellen, über 300 in der Bibel, die direkt mit den Armen zu tun haben. Und es ist ein Zeichen geistlicher Gesundheit, wenn die Großzügigkeit, die Gott uns gibt, auch aus uns herausfließt zu den Mitmenschen. Im 1. Korinther 2, 16 steht, dass wir die Gesinnung Jesu haben. Das Wort hier für Gesinnung bedeutet Sinn, Verstand, Denkweise, Überlegungen, Ansichten, Absichten. Wenn wir Jesu Gesinnung haben, dann denken wir gleich wie Jesus. Dann sind seine Gedankenprozesse hier auch in unserem Kopf vorhanden. Wir sind ja wie Kopien unseres Herrn. Wir nennen uns nach seinem Namen Christus, Christen. Wir ticken gleich wie er. Zumindest ist das Ziel. 2. Korinther 3, 18. Wir werden verwandelt in das Bild Jesu. Das heißt, wir teilen auch immer mehr die Denkweise und die Absichten Jesu. Und Jesu Anliegen sind die Armen. Er meint natürlich auch den arbeitslosen Nachbarn, aber er meint auch zum Beispiel die Regina, die in der Müllkippe von Nairobi arbeitet und dort lebt, um ihre behinderte Tochter irgendwie ernähren zu können. Und sie hat uns umarmt, als sie uns gesehen hat mit ihrem ganzen Dreck, weil wir ihr die Adresse eines Compassion-Kinderzentrums gegeben haben, das dort in der Nähe liegt. Jesus meint Michelle in den Philippinen, die wegen ihrem drogenabhängigen Vater aus der Familie aus, rausgeworfen wurde. Sie kam in ein Compassion-Zentrum, bekam einen Paten, für sie wurde gesorgt und heute leitet sie selber eine Organisation, die den Mädchen hilft, die im Frauenhandel gefangen sind. Jesus meint den kleinen Ebenezer in Ghana, der von seinen Eltern verkauft wurde, um im Voltasee Fischereisklave zu sein. Er hat das überlebt, kam in ein Zentrum durch ein Wunder und heute kann er sein Leben wieder langsam in die Normalität zurückbringen. Jesus meint die zwei kleinen Mädchen, die in Togo Baumrinden abkratzen und im Wasser Tee damit machen und dazu Gras essen, um ihren Magen irgendwie beschäftigt zu halten. Und Jesus meint auch Jane, der in einer Wasserröhre in den Slums von Kalkutta aufgewachsen ist. Christen kamen in das Slum und haben ihn gesehen, sind zu seinen Eltern gegangen und sagten ihm, du, wir möchten für ein Kind sorgen, wir möchten helfen, damit es in die Schule kann, wir möchten euch zu essen geben. Ja, wer seid ihr, was wollt ihr? Wir sind Christen. Ja, und was kriegt ihr dafür? Nichts. Die Liebe Gottes ist in uns, wir wollen das weitergeben. Und die Eltern sind so dermaßen erstaunt gewesen, es waren Muslime. Und sie haben ihr Kind einmal pro Woche in das Zentrum gebracht. Und er war das erste Kind in Kalkutta, in diesem Slum, das zur Schule gehen konnte. Heute leitet er selber eine Organisation, die Kindern hilft, aus den Slums rauszukommen und verbreitet die Hoffnung Jesu. Und mir ist etwas aufgefallen. Materielle Hilfe kommt meistens von denen, die selber knapp dran sind. Ist ein Phänomen. Habt ihr es auch schon gemerkt? Benita, eine Freundin von uns, ist alleinerziehende Mutter und lebt von der Sozialhilfe. Trotz ihrer finanziell knappen Mittel hat sie sich entschieden, ein Compassion-Patenkind zu nehmen. Und nach einiger Zeit, durch irgendwelche Umstände, auf die ich jetzt nicht eingehe, wurde ihr Sozialgeld um mehrere hundert Franken gekürzt. Wir haben sie gefragt, du sag mal, wie kommst du über die Runden? Brauchst du Unterstützung während dieser Zeit? Sollen wir dir irgendwie aushelfen? Sie sagte, auf keinen Fall. Ich will, also eher spare ich es mir beim Essen ab, als dass ich diese Unterstützung nicht bezahle. Das Kind muss leben können, dem muss es gut gehen. Das war ihr so wichtig. Und ich habe gestaunt. Und wir sind dann selber mal nach Kenia geflogen, meine Frau und ich, und haben unsere Patenkinder dort besucht. Und da war eben ihr Patenkind auch in der Nähe und sie hatte das gewusst und sie hat uns 10 Franken mitgegeben, die sie sich erspart hat, damit wir ihrem Patenkind ein paar Bananen oder etwas zum Anziehen, etwas Schönes kaufen könnten. Das hat mich beschämt. Solche Dinge beschämen mich. Kürzlich hat eine Frau mit Jahrgang 1927 eine Patenschaft übernommen. Also ich bin nicht so top im Rechnen, aber ich komme drauf, dass die Frau ungefähr 93 Jahre alt sein muss. Sie wollte unbedingt ein Compassion-Patenkind. Die andere Frau, die einige Jahre jünger war, nebendran sagte, du bist doch zu alt dafür. Und sie hat gesagt, nein, ich will das und kann ich jeweils ein Jahr im Voraus zahlen? Ist das möglich bei euch? Ich sagte, kein Problem, weil ich weiß ja nicht, wann ich abreise, Zitat. Wann ich abreise und dann kann ich ja nicht mehr zahlen, aber ich möchte, dass das Kind versorgt wird. Solche Dinge beschämen mich. In Kenia haben wir verschiedene Familien besucht und da war die eine Familie, die wirklich extrem arm war. Das hat man in ihrer Behausung gesehen. Und diese Familie hat mir dieses Band hier gegeben. Das kostet auf dem Markt in Gong, Kenia, 4 Franken. Sie mussten Geld dafür aufnehmen oder bei Compassion ausleihen, um mir dieses Geschenk machen zu können. Solche Dinge beschämen mich. Aber ich möchte mich nicht schämen müssen. Ich möchte mit erhobenem Haupt vor Jesus stehen können, wenn der Tag kommt. Kürzlich haben Sheila und ich, meine Frau und ich, über Finanzen gesprochen. Wir haben ein großes Projekt gehabt. Wir gingen 3 Monate in die USA. Jawohl, wir haben es geschafft tatsächlich. Gerade noch vor dem Lockdown. Und wir haben darauf gespart. Und ja, dann kam die Sache, dass wir ein anderes Auto brauchten. Kein neues, aber ein anderes. Und dann kam noch diese Zahnarztrechnung und die Steuerrechnung. Wir haben gesagt, du Schatz, jetzt müssen wir aber schon langsam mal ein bisschen weniger großzügig sein. Ich meine, das Geld, das geht nur so durch uns durch. Und ja, wie sollen wir all diese Dinge bezahlen? Und dann kam der folgende Sonntag und in der Woche vorher habe ich ein paar Patenkinder ausgewählt, die ich dann den Leuten weitervermitteln wollte. Und da war dieses Mädchen dabei. Ihr könnt es nicht lesen von da aus, aber ihr Name ist Sheila und zum Nachnamen heißt sie Daniel. Ich habe sie auf dem Bildschirm gesehen und gesagt, du Schatz, komm mal. Und sie ist, meine Frau Sheila ist gekommen und schaut auf den Bildschirm und sagt, meine Güte, wow, das ist ja, nein, schau mal diesen Namen und so süß und so niedlich und wo ist das Kind? Oh, wie alt, ach, schau mal dieses Gesicht, oh, so süß. Und drum und dran, alles klar. Was wurde aus unseren Sparplänen? Wir haben ein neues Patenkind genommen. So kann es gehen, wenn wir mit Jesus ja, nicht ganz einer Meinung sind. Jesus hat zu uns gesagt, die Frage ist nicht, wie viel du schon gibst, sondern die Frage ist, wie viel behältst du zurück von dem, was mir gehört. Gott segnet unsere Großzügigkeit. Ein deutsches Ehepaar, das eine Metzgerei leitet, steht kurz vor dem Konkurs. Als der Mann eine TV-Sendung über Brasilien sieht und die Kinder in Armut, lässt ihn das nicht mehr los. Er erzählt seiner Frau davon, sie hören von Compassion, sie nehmen ein Patenkind, trotz dieser schwierigen Situation. Sie säen prophetisch in ihre finanzielle Armut hinein, indem sie Geld ins Reich Gottes investieren. Was geschieht? Mit ihrem Geschäft geht es langsam wieder aufwärts und Zitat von meinem Kollegen aus Deutschland, es folgten weitere, bis das Ehepaar 50 Patenkinder unterstützt. Der Mann sagt, sobald wir angefangen haben, Menschen in Armut zu helfen, ging es mit unserem Geschäft aufwärts. Heute ist Geld unser geringstes Problem. Und jedes Mal, wenn meine Frau an einem Compassion-Stand steht, kann ich sie nicht davon abhalten, ein weiteres Patenkind zu nehmen. Gott ist sowas von großzügig. Und er möchte, dass wir das auch sind. Ich möchte dich heute konkret einladen, eine Kinderpatenschaft zu übernehmen, um ein solches Kind aus der Armut herauszuretten in Jesu Namen und seine ganze Familie damit zu segnen. Oder auch mehrere. Wir haben selber 8 Patenkinder. Ich sage das nicht, um irgendwie anzugeben, sondern weil ich nicht von euch irgendetwas erwarte, was ich selbst nicht tue. Es kostet etwas, ja. Aber es bringt auch so viel Freude. Man kann mit diesen Kindern Briefe austauschen. Je nach Möglichkeit kann man sie sogar besuchen. Und das sind dann ganz schöne Momente. Ihr könnt auch auf Deutsch schreiben, kein Problem. Also wenn du eine Patenschaft abschließen möchtest, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das ganz analog hier machen. Da drüben liegen ein paar Dossiers auf. Da kannst du dir eins auswählen, das ausfüllen, mir den Talon mitgeben. Oder wenn du es lieber kontaktlos haben möchtest, was ja jetzt so eine große Sache ist, dann kannst du auf deinem Handy die Nummer 959 eintippen und eine SMS schicken und dann ein Kind, also die Zahl 1 ohne Abstand, Kind in Kleinbuchstaben schreiben, dann bekommst du ein Kind auf dein Handy. Oder auf unserer Webseite, da gibt es auch eine große Auswahl, www.compassion.ch. Aber ihr könnt auch da gerne nachher schauen, ich halte genügend Abstand zu euch. Ja, Jesus sagt in unserem Text, was ihr einem dieser meine Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn es eine Sache gibt, die ich mir wünsche, was Jesus zu mir sagen wird am Ende meines Lebens, dann sind es diese Worte aus dem Gleichnis mit den anvertrauten Talenten, das gerade vor diesem Text steht, wo Jesus sagt, guter und treuer Knecht, du warst über weniges treu, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Lass uns Jesus persönlich dienen. Lasst uns aus Asche Schönheit machen. Lasst uns Hoffnung verbreiten. Lasst uns Leben retten. Lasst uns großzügig teilen. Lasst uns gesunde Glieder am Leib Jesu sein. lasst uns sein Werk auf Erden fortsetzen, bis er kommt. Und er kommt. Halleluja. Amen.